Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Ohr mit mir, Elli von Natürlich Elli. Aber heute bin ich nicht alleine. Ich habe die liebe Birgit zu Gast. Vielleicht kennst du sie sogar auch als Autorin, denn Birgit hat ein Buch rausgebracht, das heißt Noch ganz dicht, in dem sie alles Wissenswerte über das Thema Blase mit dir teilt. Ich freue mich richtig, heute eine Expertin im Podcast zu haben und nicht die ganze Zeit selbst erzählen zu müssen und freue mich auf ein tolles Gespräch mit Birgit zum Thema Reizblase. Also, wir legen los. Jetzt ist die liebe Birgit da. Hallo Birgit.
Hallo.
Ich freue mich, dass du heute da bist und dass du ein bisschen uns über die Reizblase aufklärst. Und vielleicht magst du am Anfang erst mal ein bisschen was über dich erzählen. Ich habe dich nur ganz kurz angerissen.
Das mache ich sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier sind und über die Reizblase sprechen. Genau, da wären wir auch schon beim Thema, denn ich habe schon seit jetzt knapp 10 Jahren, ganz schlimm zu sagen, selber eine Reizblase. Das heißt, ich muss wahnsinnig oft und wahnsinnig dringend immer auf die Toilette und habe mir aber gedacht, ich mache aus der Not eine Tugend und habe einen Blog angefangen, darüber zu schreiben. Pinkelbell heißt der und habe jetzt auch ein Buch darüber geschrieben, also ein Buch über die komplette Blase, also Blasenentzündung, Reizblase, Inkontinenz, Entleerungsstörungen, ganz grob, genau.
Und da hast du dir Informationen gesucht oder mit Ärzten gesprochen oder wie bist du da zu dem Stoff für dein ganzes Buch gekommen?
Genau, also ich habe schon, muss ich echt sagen, so ein halbes Urologiestudium eigentlich nochmal so.
Das glaube ich.
Also ich habe das wirklich, also klar durch die ganzen Arztbesuche, die ich halt hatte, dann aber dadurch, dass mir halt die ganzen Ärzte und Ärztinnen nicht so helfen konnten, habe ich halt selber angefangen zu recherchieren und habe in ganz vielen Selbsthilfeforen irgendwie nachgeguckt, mit anderen Betroffenen mich ausgetauscht, aber halt ganz viel gelesen natürlich auch, also klar.
Und dann lernt man da ganz neue Dinge kennen, die man so über seinen Urogenitaltrakt noch gar nicht wusste, oder?
Ja, ist total abgefahren. Und ich dachte mir auch so, boah, wie schlimm eigentlich, dass wir der Blase viel zu wenig Respekt eigentlich zollen. Was für coole Sachen die den ganzen Tag so macht.
Ja. Also, ja. Blase und Niere. Ne? Man redet immer vom Herz und vielleicht von der Leber oder mal von der Niere. Aber die Blase an sich, die wird irgendwie relativ wenig erwähnt.
Das stimmt. Ist total krass, wenn man sich halt echt mal überlegt, allein schon wirklich auch die Niere, wie du auch schon gesagt hast, wie viel die halt echt arbeitet. Also das ist halt wirklich so ein krasser Workaholic bei unserem Körper. Und wenn die auch nicht funktionieren würde, dann würden wir nicht funktionieren.
Ja. Absolut.
Ich bin dafür, dass man hier Blase und eigentlich den kompletten Blasenapparat ins Scheinwerferlicht endlich mal rückt und ihm den Respekt zeigt, den er verdient hat. Das ist ganz wichtig.
Bei mir war es früher auch so, als ich mich noch gar nicht mit Medizin beschäftigt habe, war für mich Urologie immer sowas, ach, das ist nur was für Männer. Da gehen Männer hin. Die Urologen sind für die Männer so die Frauenärzte, was ja totaler Quatsch ist, was auch überhaupt nicht stimmt. Und als ich zum Beispiel das erste Mal beim Urologen war, habe ich mich total gewundert, dass da doch relativ viele Frauen auch saßen und auch junge Frauen. Ne? Ich habe gedacht, ich sehe da so die typischen Prostata-Hyperplasie-Männer. Aber es waren auch wirklich viele, viele junge Frauen da.
Findest du? Also ich finde das immer so lustig, weil als ich angefangen habe, zu Urologen und Urologinnen zu gehen, da war ich, bei mir wirklich war das echt so dieses Klischee, dass ich immer die einzige Frau im Wartezimmer war.
Na, die war es auch schon vor 10 Jahren.
Ja, okay, das stimmt. Deswegen aber witzig, dass du sagst, weil ich war jetzt vor, weiß ich nicht, letztes Jahr irgendwann, habe ich einen neuen Urologen ausprobiert, der war auch ein bisschen jünger. Und da waren wirklich mehr junge Frauen auch im Wartezimmer. Weil der wahrscheinlich dann auch so ein bisschen mehr sich wahrscheinlich besser mit Blasenentzündungen auskennt. Aber sonst war ich da echt immer so alleine.
Obwohl ja auch, wenn man sich die Gynäkologie anguckt, natürlich da auch super wichtig die Urologie ist. Ne? Also wenn man beim Gynäkologen war, aber trotzdem, wenn ich da auch was mit der Blase hatte, wurde ich immer weitergeschickt. Und die Frauenärztin, meine frühere, hat da auch nie mit drauf geguckt, obwohl das ja eigentlich allein von der Anatomie her direkt beieinander ist.
Finde ich auch mal ganz komisch, weil also ich würde sagen, der logische Weg von jeder Frau, die sich jetzt mit ihrer Blase noch nicht so auseinandergesetzt hat, ist halt erstmal zum Frauenarzt. Also genau. weil ich habe zum Beispiel auch, ich musste auch erstmal googeln, dass ich halt zum Urologen gehe, als ich dann gemerkt habe, irgendwas stimmt mit meiner Blase nicht. Ja. Und wenn ich dann, als ich meine Frauenärztin halt auch mal gefragt habe, dann meinte sie auch so, ja, weiß ich nicht, musst du halt zum Urologen gehen. Also,
Ja. Na klar, das ist so der Facharzt. Aber viele gehen einfach nur zum Allgemeinmediziner, ne? Und wenn sie das gar nicht wissen und der Allgemeinmediziner sie aber auch nicht weiter schickt, dann wissen sie überhaupt gar nicht, dass es eigentlich einen Facharzt wirklich für die Blase gibt.
Ja, total. Aber wie du halt schon gesagt hast, weil man immer denkt, wenn man keine Probleme mit der Blase hat als Frau, dann denkt man halt, der Urologe ist halt der Männerarzt.
Genau.
Der die Prostata irgendwie mit der Hafenrundfahrt irgendwie so.
Genau. Die typischen Sprüche.
Genau.
Wenn ich dich jetzt fragen würde, was eine Reizblase ist, was würdest du darauf antworten?
Also eine Reizblase ist, erkennt man daran, dass man immer wahnsinnig oft auf die Toilette muss, also mehr als 8 Mal. Und meistens ist es auch so, dass man mit einer Reizblase immer wahnsinnig dringend auf die Toilette muss. Also dass sich der Blasenmuskel viel zu schnell, viel zu kräftig zusammenzieht, so dass man das Gefühl hat, die Blase ist zum besten voll, obwohl sie es gar nicht ist.
So ein normaler Harndrang ja, glaube ich, erst ab so 300 Milliliter ungefähr. Ne? Bei manchen ist das natürlich auch ein bisschen früher, aber da dann einfach schon früher, ne? Das einfach.
Genau, so in der Regel sagt man, dass so, sobald die Blase so bis zu 80-90% gefüllt ist, hat man so diesen schlimmen Harndrang. Ja. Und eigentlich ab 70% Füllung fängt es an, dass man sagt, oh, jetzt müsste ich mal. Und bei mir oder bei Reizblasengeplagten ist das halt schon bei, weiß ich nicht, 20% wahrscheinlich
der Fall. Und es hat bei dir echt vor 10 Jahren schon angefangen?
Mhm. Okay. Genau, also das war wirklich, ich weiß auch wirklich noch so, als ob es gestern gewesen wäre, weil ich war mit meiner Schwester, wir haben so einen Roadtrip durch die USA gemacht und wir waren in San Francisco und dann hat mir so eine Gruppe von Österreichern kennengelernt und haben so ein Gruppenfoto gemacht und ich stehe da und auf einmal denke ich mir so, um Gottes Willen, ich muss so dringend aufs Klo, ich pinkel mir jetzt in die Hose, wenn es nicht irgendwas passiert und habe mich instinktiv direkt hingekniet. Und dann, so war das eben. Und dann ging es halt wirklich im Viertelstundentakt, dass ich immer so dringend aufs Klo musste. Und seitdem habe ich das. Also
seit deinem Auslandaufenthalt, seit dem Urlaub, okay.
Genau, ja.
Da war der Urlaub dann wahrscheinlich nicht mehr so schön als Roadtrip. Immer wieder anhalten und immer wieder auf Toilette
zu
müssen.
Ja, vor allem das Schlimmste fand ich halt so, wenn man halt in verschiedenen Städten ist und dann halt nicht, gerade in den USA oder so, wo es halt dann auch nicht so selbstverständlich ist, da in irgendwelchen Cafés oder so, aufs Klo zu gehen und das war schon.
Ja. Aber es war bei dir nicht so, weil bei manchen ist es ja so, dass sie vorher zum Beispiel ganz häufig Zystitis haben, also ganz häufig Blasenentzündungen und daraus dann quasi die Blase so wie traumatisiert wird und sich daraus dann eine Reizblase entwickelt. So war es bei dir aber nicht, oder?
Nee, gar nicht. Also ich hatte wirklich, das glaubt mir nie irgendjemand, wenn ich das sage, ich hatte erst einmal in meinem Leben eine Blasenentzündung.
Das ist so krass, ja.
Ja, und das kam wirklich einfach, also ich musste immer schon sehr oft auf die Toilette, also das hatte ich von meiner Mutter geerbt, weil die muss auch immer wahnsinnig oft aufs Klo, also so eine Eichhörnchenblase halt. Aber so dieses Dringende, das war halt dann neu. Also das ist, dass ich es halt nicht mehr unter Kontrolle habe. Aber das kam wirklich aus dem Nichts.
Und bist du dann nach dem Urlaub gleich zum Arzt oder wie war dann dein Weg?
Genau, also ich bin, wir haben bei so einer Familie in Los Angeles übernachtet. Und da war die Frau, die war Krankenschwester auch. Und die habe ich zuerst mal gefragt und die meinte dann auch, wie du auch gesagt hast, ja, es wird wohl eine Blasenentzündung sein und nimm doch mal hier Cranberry. Und ich kannte mich damit gar nicht aus und dachte ach, ja cool, mach ich doch mal. Und hat natürlich nichts gebracht.
Ja.
Und dann bin ich, als ich zurück in Deutschland, dann war schon, also wie gesagt, ich habe dann direkt halt gegoogelt, Blasenprobleme, welcher Arzt. Bin dann zu einer Urologin, also es war wirklich auch eine Ärztin. Und die hat aber wirklich mich gar nicht körperlich untersucht. Die hat einfach nur mit mir gesprochen und hat dann auch gesagt, wird wohl eine verschleppte Blasenentzündung sein. Und mir jetzt keine Antibiotika verschrieben, aber halt einfach irgendwelche Tabletten gegen die Reizblase, ohne mich jetzt groß aufzuklären.
Okay.
Und sie hat das Wort Reizblase, glaube ich, auch gar nicht in den Mund genommen. Also das war wirklich auch alles, was ich mir selber halt dann irgendwie ergoogeln musste und so.
Und dann hast du den Arzt gewechselt, oder?
Ja, ich habe wirklich eine totale Odyssee irgendwie an Ärzten und Ärztinnen hingelegt. Also ich habe, glaube ich, in meiner Hochphase, glaube ich, alle 2 Wochen habe ich einen neuen Urologen oder eine neue Urologin aufgesucht, weil ich halt natürlich auch dann Zweitmeinungen wollte oder mir wirklich dachte, das kann ja wohl nicht sein, dass ich hier so abgespeist werde und wieder weggeschickt werde und nicht ernst genommen werde.
Und wurde bei dir dann auch bei einem anderen Arzt oder einer anderen Ärztin dann auch eine Blasenspiegelung gemacht? Das wäre ja dann quasi das, wo man auch mal schaut, bleibt überhaupt Resthahn drin? Ab wann hat man den Harndrang? Ab was für einer Füllmenge?
Also ich glaube, nach dem, ich glaube, 5. oder 6. Mal, als ich dann einen Arzt gewechselt hatte, wurde bei mir so keine Spiegelung, aber so eine Urodynamik gemacht. Also das Das ist das, wo man quasi so Kochsalzlösung in die Blase durch einen Katheter bekommt mit verschiedenen Sonden, die auf den Bauch kleben, wo dann genau gemessen wird, ab wann fängt der Blasendruck an, wie voll ist die Blase, wann geht's los. Und da kam bei mir bei der ersten Untersuchung wirklich raus, dass es bei mir so intervallmäßig, also mal von 0 auf 100, von 100 auf 0, von 0 auf 100, von 100 auf 0. Also bei einer normalen Person geht es ja so kontinuierlich, langsam immer schlimmer. Und bei mir ist es schlimm, gar nicht schlimm, schlimm, gar nicht schlimm. Und der eine Arzt meinte zu mir wirklich, sowas hat er noch nie gesehen bei einer jungen Frau. Das ist eigentlich eher so ein Anzeichen von so einem extrem, von einer extrem vergrößerten Prostata. Und das ist eigentlich voll untypisch für so eine junge Frau. Hat er gesagt und hat mich aber dann auch weitergeschickt. Also es war jetzt nicht so, dass er sich dann irgendwie drum gekümmert hätte oder so. Es war dann so, ja, tut mir leid, auf Wiedersehen.
Ja. Okay. Und wo bist du dann gelandet?
Also letztendlich war es dann so, dass mir eine andere Urologin irgendwann ans Herz gelegt hatte, dass ich mir nochmal Botox in die Blase spritzen soll. Mhm. Weil also das Nervengift, was man normalerweise jetzt in die Stirn macht, damit es die Muskeln lahmlegt, sodass man die nicht mehr kräuseln kann und keine Falten bekommt, wenn man das in den Blasenmuskel, also in den Destrusor reinspritzt, dann wird eben dieser Blasenmuskel auch ein bisschen lahmgelegt, ist mal so hart gesagt, aber eben die Kontraktion wird so ein bisschen vermindert. Und am Anfang dachte ich mir auch so, um Gottes Willen, Botox auf gar keinen Fall, mache ich nicht. Mhm. Aber wenn der Leidensdruck dann einfach so groß wird oder damals halt war, habe ich mir gesagt, komm, ganz ehrlich, probierst es halt mal aus. Und seitdem, also ich muss echt sagen, mit Botox fahre ich echt sehr gut.
Super spannend.
Das hört sich mal immer noch komisch an, das zu sagen.
Ja, mit Botox fahre ich gut.
Ja. Aber so,
super spannend. Da können wir ja auch später nochmal, wenn wir dann zu den, so zu der Sache kommen, was hat dir überhaupt geholfen? Was hast du ausprobiert? Wie kann es denn zu einer Reizblase kommen? Was hast du in deinem Buch beschrieben?
Gute Frage auch. Also, da gibt es halt wirklich viele verschiedene Faktoren. Also wie du schon gesagt hast, kann es halt eine verschleppte Blasenentzündung sein, die nicht richtig ausheilt. Dann kann es auch sein, dass das Problem gar nicht in der Blase selber, sondern in der Wirbelsäule, also im Rücken liegt, weil hier muss man so ein bisschen verstehen, wie die Blase funktioniert. Also die Nerven, also oder in der Blase sitzen Rezeptoren, die den Füllstand der Blase messen und diese Rezeptoren geben diesen Messstand durch Nerven, die durch die Wirbelsäule zum Gehirn laufen, weiter ins Gehirn. Und wenn auf diesem Weg von den Nerven zum Gehirn halt ein Fehler jetzt ist, durch einen Bandscheibenvorfall, durch irgendeine andere Verletzung, dann funktioniert dieser ganze Ablauf halt nicht mehr so gut. Und das kann sein, also das kann auch gut möglich sein, dass man es das selber gar nicht gemerkt hat, dass man irgendwie jetzt sich einen Nerv eingeklemmt hat oder das einfach verschleppt hat oder so.
Wurde das bei dir untersucht? Hast du dir den Rücken mal angucken lassen?
Mhm, also ich habe schon halt, wurde in die Röhre geschoben deswegen, um das anzugucken, aber es hieß halt immer, da ist nichts, obwohl ich als kleines Kind, also meine Schwester hat mir im Kindesalter das Steißbein mal gebrochen.
Oh oh.
Ja.
Ja.
Und das ist schief zusammengewachsen, also ich habe so ein kleines Schwänzchen jetzt quasi unten so. Und das ist aber auch so ein schwieriges Thema, weil das heißt dann immer so, nee, das kann es nicht sein, weil die Nerven laufen nicht genau da lang, wo ich mir aber trotzdem denke, weiß ich nicht, also so ein gebrochenes Steißbein würde ich jetzt nicht hundertprozentig ausschließen, dass da nicht irgendwie...
Ja. Nee, auf gar keinen Fall. Da würde ein Osteopath würde dir da jetzt auch was anderes zu sagen zu einem gebrochenen Steißbein, ja. Genau, und ist aber auch spannend, weil Bandscheibenvorfälle, na klar, aber zum Beispiel ja dann auch andere neurologische Erkrankungen, ne? Zum Beispiel Multiple Sklerose, gerade auch bei einer jungen Frau, müsste man auch drauf gucken.
Ja, ja. Also gibt es wirklich so viele Sachen, die halt schuld sein können. Oder natürlich auch, ganz wichtig ist natürlich auch die Psyche, also die Reizblase ist die Blasenkrankheit, sage ich mal, die am häufigsten halt psychosomatisch ist. Und da halt... die Ursache zu finden, ist natürlich wahnsinnig schwierig auch. Also es ist halt sehr breit gefächert irgendwie. Und da ist es halt, Reizblase ist ja auch so ein schwammiger Begriff. Also was ist Reizblase jetzt eigentlich genau? Also das ist halt, also deswegen ist es halt ganz oft so, dass man so in diese Psychoschublade geschoben wird. Dass es einfach heißt, ja, ist nicht mal irgendwas passiert, was sie vielleicht nicht aufgearbeitet haben. Und oder man wird eben nicht ernst genommen, weil es heißt, man bildet sich das alles ein.
Ja. Na klar, oder zum Beispiel auch Hormone. Ne, wenn man wenn mit den Hormonen was nicht im Gleichgewicht ist, dann gibt es das auch manchmal, auch bei einer Blasenentzündung sogar, ne, weil die Schleimhaut dann einfach, die Vaginalschleimhaut auch überhaupt gar nicht so gut aufgebaut ist und dann einfach Erreger schneller reinkommen, also bei der Entzündung jetzt.
Ja, oder halt auch, wenn man,
Genau.
das ist ja dieses Klassische, wenn man in die Wechseljahre kommt, dass dann
Oh
Frauen auf
ja.
einmal viel öfter oder dringender aufs Klo müssen, über nachts dann plötzlich auf die Toilette müssen.
Genau.
Also,
Ja, auch ein
ja.
Östrogenmangel dann, das
Ganz
stimmt.
genau, ja.
Ja, aber ich finde es immer so spannend, wenn man sich so mit der Organsprache, so dieser der Blase beschäftigt, dann liest man häufig was von, wenn man da Probleme hat, man kann nicht richtig loslassen oder es gibt Sachen, die man noch nicht abgeschlossen hat. Oder als ich meine Phase hatte, wo ich wirklich es war ein Dreivierteljahr lang chronische Blasenentzündung wirklich hatte, das war genau das Dreivierteljahr nach meiner Hochzeit. Ne, also es hat ein neues Zeitalter, sage ich mal, angefangen und ich habe andere Sachen vielleicht irgendwie auch noch gar nicht loslassen können oder, ne, also natürlich unbewusst, also ich habe mich natürlich gefreut und auch auf den neuen Schritt, aber es sind natürlich immer Sachen, die da irgendwie mitspielen. Finde ich super
Aber war das bei
spannend.
dir dann so, als du dann das für dich so abgeklärt hattest quasi, wurde es dann auch besser, wirklich?
Ja, also es waren mehrere Sachen, wo ich gedacht habe, es kann damit zu tun haben. Zum einen habe ich die Pille abgesetzt, ne? Also dadurch war ich natürlich super in einem Hormonchaos. Dann habe ich geheiratet. Ich hatte natürlich bis zur Hochzeit super viel Stress auch, ne? Das muss man ja auch sagen. Ja, und dann hatte ich diese Blasenentzündungen, die sich immer weiter verschleppt haben. Und irgendwann habe ich wirklich dann auch gesagt, ich muss jetzt was finden. Ich kann mich jetzt nicht die ganze Zeit immer, weil da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf zu sprechen, die Lebensqualität, die büßt so ein. Und man hat einfach keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Niemand versteht einen. Auch mit der Arbeit ist es dann schwierig. Und dann bin ich auch zum Osteopathen. Ich bin ja Kraniosakraltherapeutin und habe dann selbst mich quasi behandelt und auch ganz viel Weite mal wieder ins Becken gebracht. Weil ganz viele Frauen, die auch im Becken super verkrampft sind, natürlich, dann ist die Blase super verkrampft, die Gebärmutter vielleicht. Vielleicht haben sie dann auch gynäkologische Beschwerden. Und wenn man das alles mal löst und ich dann wirklich gesagt habe, ich freue mich darauf, ich bearbeite jetzt vielleicht auch alte Sachen nochmal, seitdem keine Blasenentzündung mehr gehabt.
Ich glaube, das ist wirklich auch so der Schlüssel, so ein bisschen für diese ganzen Probleme im Blasenbereich. Das ist so dieses, der Beckenboden halt einfach. Weil ich habe es jetzt so
Genau.
oft schon gehört, dass einfach der Beckenboden, wenn der zu verkrampft ist, dass dann, da gibt es ja dann diese Vulvodynie oder diese ganzen Krankheiten, Frauenkrankheiten, die noch gar nicht annähernd erforscht sind
Ja.
eigentlich. Die Frauen einfach wahnsinnige Schmerzen beim Sex haben oder auch nur, wenn sie sich ein OB
Genau.
einführen.
Genau.
Und ich glaube echt, dass das wirklich. Ich glaube wirklich auch, dass Osteopathen und Osteopathinnen da voll weiterhelfen. Deswegen habe ich mir auch voll vorgenommen, dass ich das jetzt nochmal in Angriff nehme. Ich glaube, da kommt es immer so wahnsinnig drauf an, zu wem man gerät, ob die sich damit auskennen oder nicht.
Genau, und welche Technik auch, ne? Du hast ja auch bei Osteopathen verschiedene Techniken. Und weil wir es gerade angesprochen haben, so Thema Lebensqualität, wie ging es dir denn in der Zeit? Jetzt, ich meine, gut, 10 Jahre ist eine super lange Zeit, aber gerade am Anfang, wenn man vielleicht auch das Gefühl hat, irgendwie der Arzt kann mir auch nicht helfen, ich werde immer nur weitergeschickt, das war bestimmt nicht so einfach.
Ja, also es ist wirklich super ätzend gewesen, weil ich schon mich nicht mehr getraut habe, so viel zu machen halt, weil ich mir immer dachte, um Gottes Willen, was mache ich, wenn es keine Toilette gibt? Oder wenn ich dann rausgegangen bin oder irgendwie in den Biergarten hier in München oder so, immer den Platz, der am nächsten an der Toilette irgendwie ist und immer gucken, ist gerade eine Schlange oder nicht, und dann gehe ich vorsichtshalber, weil es gerade leer ist.
Ja.
Oder auch wenn ich halt so Städtetrips oder sowas, das war wirklich, dass ich mir immer dachte, so, ich trinke jetzt keinen Kaffee, obwohl ich halt wirklich ohne Kaffee eigentlich schlecht funktioniere.
Ja.
Ich weiß, ich muss den ganzen Tag aktiv sein, aber ich habe wirklich gesagt, ich
Ja.
trinke keinen Kaffee. Oder auch in der Arbeit halt. Das ist halt schon mir sehr unangenehm, gerade am Anfang, wenn ich dann wirklich alle 10 Minuten aufs Klo gegangen bin. Und mir halt dachte, um Gottes Willen, alle gucken mich an, alle denken, ich habe entweder ein Drogenproblem oder ich bin schwanger oder ich habe keine Lust auf Arbeit oder so.
Oder übergibst dich, bist
Genau.
essgestört,
Ja,
komm auf manchmal. Ja, so eine Kommentare.
also das war schon, gerade zu Beginn war es echt schwierig für mich, weil ich auch nicht wusste, erzähle ich das jetzt irgendwie oder wenn
Ja.
ja, was erzähle ich überhaupt und so.
Und hat dann jemand in deinem Umkreis oder bei der Arbeit dann auch manchmal, also ich habe so eine Sprüche bekommen, also auch von Freunden, die das natürlich überhaupt nicht böse meinen, aber mein Gott, du hast ja echt eine kleine Mädchenblase. Du musst die einfach mal trainieren.
Ja,
Ne,
voll.
das ist
Nee, aber
natürlich,
total. So dieses, ach, stell
ja.
dich mal nicht so an und es kann doch nicht
Ja.
sein, dass du wieder musst. Und hältst es nicht noch jetzt irgendwie aus? Und ich denke so, nee, ich halte es nicht aus. Also ich muss entweder
Ja.
jetzt oder ich mache mir halt in die Hose. Also aber ich glaube, das ist halt immer so dieses Blasen, wenn man nicht auf die Toilette gehen kann und Pinkelthema, das ist halt, ich glaube, das wird halt immer noch wahnsinnig oft so dieses, ach, jetzt reiß dich mal zusammen. Wird schon nicht so schwer sein.
Genau, das
Und das ist
stimmt.
halt so schwer zu erklären, weil es ist. Man reißt sich ja zusammen, aber es ist halt einfach verdammt
Ja,
schwer.
ja. Oder auch gerade, wenn du so mit Entzündungen kämpfst, dann dieses, na, dann trink doch nicht so viel. Naja, aber wenn ich nicht so viel trinke, dann habe ich gleich wieder eine Blasenentzündung. Ne? Also, ja, so eine Sprüche kennt dann
jeder. Blasenentzündung fand ich eh immer noch viel krasser, weil da hatte ich immer das Gefühl, das ist immer so dieses, na, hast du mal wieder zu oft Sex gehabt oder wie?
Ja, und da haben ja auch schon mehrere Leute wirklich, ich habe auf meinem Instagram-Account schon mal über Blasenentzündung gesprochen und auch darüber, als ich natürlich nach der Hochzeit, nach den Flitterwochen zur Urologin gegangen bin, dann hat die gesagt, ah, Honeymoon-Cystitis. Immer dieses sofort abgestempelt sein. Oder ich habe von anderen Nachrichten bekommen, es gibt ja wirklich schon Frauen, die dann mit 13 oder mit 14 wirklich schon diese chronische Schleife bekommen von Blasenentzündungen, wo dann auch ein Arzt einfach zu der Mutter, während das Mädchen halt da war, gesagt hat, naja, da würde ich mal auf meine Tochter achten, dass die vielleicht nicht so viel sexuell aktiv ist. Und die war 13 und die hatte noch nie Sex in ihrem Leben.
Aber das habe ich wirklich letztens hat mir das ein Mädchen auch auf Instagram geschrieben und die meinte wirklich, dass Frauen mit chronischen Blasenentzündungen oder mit chronischen Blasenproblemen die unbeliebtesten Patientinnen bei Urologen sind. Und ja, jetzt im Nachhinein stimmt es aber. Ich merke das ja auch, wenn ich
passieren
lasse, dass ich mir von Ärzten auch teilweise habe sagen lassen müssen.
Und wenn man einmal gesagt bekommt, du, ne, nach dem Sex sofort auf Toilette gehen, davor sich vielleicht sogar duschen, bei einer Blasenentzündung jetzt einfach drauf achten, auf die Hygiene achten, dann muss man es halt nicht noch 10-mal hören. Ne, weil das Frauen mit Blasenproblemen, die achten sehr auf ihre Hygiene. Manchmal dann sogar so, dass es dann schon gar keinen Spaß mehr macht. Ne, und dann auch da irgendwie die Luft raus ist, gerade im Sexualleben.
Total.
Keine Frage. Ja. Okay, aber du hattest einen Weg und hast viel ausprobiert und hast jetzt vorhin gesagt, Botox ist so dein Mittel zur Wahl aktuell. Damit geht's dir
mein
besser.
Mein Goldstandard ist mein Lieblingsfall.
Dein Goldstandard. Das ist gut. Das ist echt gut. Was hat sich denn mit Botox verändert?
Also, das ist immer so ein bisschen traurig für mich zu sagen, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie sich's genau anfühlt, wenn man normal in Anführungsstrichen auf die Toilette geht. Aber ich glaube, dass durch Botox es wieder so annähernd so ist, wie es bei mir vor der Reizblase war. Also ich kann einfach, ich muss nicht so oft und ich muss auch nicht so dringend. Also das ist schon, ich kann wieder so am normalen Alltag teilnehmen, ohne dass ich jetzt kalten Schweiß bekomme, wenn ich denke, um Gottes Willen, ich war jetzt schon 20 Minuten nicht mehr auf dem Klo, gleich muss ich wieder und dann passiert ein Unglück.
Ja, na klar.
Ja, aber bei Botox ist es ja so, das wird ja vom Körper abgebaut, also es wird ja verstoffwechselt quasi. Ergo, ich muss das halt, kommt drauf an, wie schnell der Stoffwechsel immer ist, aber ich muss so mindestens einmal im Jahr zum Nachspritzen eigentlich.
Okay. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie wird das dann reingespritzt?
Also man kann es, also ich mache das nur unter Narkose, also im Krankenhaus. Ich muss tatsächlich auch 2 Tage im Krankenhaus bleiben. Mhm. Und da ist man halt in Narkose und kriegt davor auch nochmal eine Blasenspiegelung. Also da wird davor nochmal geguckt, stimmt alles, ist da nicht doch irgendwo irgendwas, was da nicht sein sollte oder so. Und dann wird es unter Narkose, werden dann halt wird in den Blasenmuskel die Injektion reingespritzt. Aber man kann es auch beim Arzt in der Praxis machen lassen. Hat mir letztens eine Urologin angeboten.
So ambulant?
Ja, genau, ganz genau.
Oh, okay.
Da habe ich dann gesagt, also ich habe zuerst zugesagt, weil ich mir dachte, ach, dann spare ich mir die 2 Tage im Krankenhaus. Mhm. Aber, also das traue ich mich nicht. Und wenn man sich, man muss sich auch vorstellen, ich meine, das ist halt ein Nervengift. Und wenn ich dann ein bisschen zucke und mich ein bisschen bewege, dann spritzt die eventuell doch in den Schließmuskel oder in den Beckenboden irgendwo rein.
Das wäre schlecht. Das wäre schlecht.
Ja.
Und was hast du vorher ausprobiert? Bist du dann, weil wahrscheinlich war Botox jetzt nicht, es ist jetzt dein Goldstandard, aber es war bestimmt nicht das erste Mittel, was du ausprobiert hast.
Also ganz klassischerweise fängt man halt erstmal mit Medikamenten an. Also da gibt es ja so eine ganze Reihe von verschiedenen Tablettenherstellern, die aber im Prinzip alle so die gleiche Wirkung haben. Also dass die Rezeptoren auf der Blasenwand anders funktionieren, als sie es bei mir jetzt tun. Mhm. Die haben mehr oder weniger schon auch ganz okay geholfen, aber haben halt leider schon ziemlich unangenehme Nebenwirkungen. Also halt trockene Augen, trockenen Mund, Kopfschmerzen, schlechtes Sehen und so.
Okay.
Und da habe ich mir irgendwann gedacht, so, boah, irgendwie jetzt, ich bin noch so jung und jetzt jeden Tag irgendwie mir so Tabletten reinzufahren. Ich weiß ja auch gar nicht, was für eine Langzeitwirkung das irgendwie dann hat, irgendwo der langzeitige Nebenwirkung irgendwie. Dann gibt es aber auch noch so eine Reizstromtherapie. Das habe ich auch mal eine Zeit lang probiert. Also da kriegt man so ein kleines so ein OB-ähnliches Gebilde, was man sich eben vaginal einführt, was dann so Reizstrom, Wechselstrom abgibt und so den Beckenboden trainieren soll und gleichzeitig aber auch den Blasenmuskel entspannen soll. Mhm. Hat bei mir aber leider gar nichts gebracht, muss ich sagen. Genau, und sonst bin ich zur Hypnose sogar mal gegangen, weil ich mir dachte, jetzt versuche ich doch mal psychisch irgendwas zu machen irgendwie. Ja. Dann habe ich auch Endometriose, das ist vielleicht auch ganz interessant. Also ich habe Endometriose.
Okay. Ja.
Und mir wurden auch auf dem Blasendach Endometrioseherde entfernt. Hm. Ich hatte mich da wahnsinnig gefreut, als der Arzt dann nach der OP kam und meinte, ja, Frau Buller, wir haben jetzt hier ganz viele Herde auf Ihrem Blasendach entfernt und es wird jetzt wohl das Übel gewesen sein und jetzt müsste es wieder besser sein. Und dann habe ich gewartet. Nach einer Woche war es immer noch genauso beschissen wie davor und dann dachte ich mir so, leider doch nicht.
Aber da hätte ich, glaube ich, auch ganz viel Hoffnung reingesetzt.
Mhm. Ja.
Und was ist mit so, viele sagen ja auch, man fängt häufig an mit so einem Blasentraining. Also ich meine, dass man einfach sich, ich stelle mir das so vor, man zwingt sich nicht auf Toilette zu gehen oder man zwingt sich einfach länger auszuhalten, was ja wahrscheinlich auch sehr unangenehm ist. Also würde ich mir jetzt vorstellen.
Ja, also da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Also das war schon so, dass mir, also ein paar Ärzte haben gesagt, das ist super wichtig und ich muss das machen. Und andere haben gemeint, das lieber nicht, weil es halt gefährlich ist, weil es die Blase noch mehr irritiert.
Ja, genau.
Und ich habe schon probiert. Bei mir war das aber wirklich so, dass ich dann... das geht bei mir Punkt A eh nur, wenn ich halt sitze, dass ich dann sage, ich drücke mein Becken dann so in den Stuhl rein. Das, weil wenn ich jetzt angenommen unterwegs wäre, dann das wird gar nicht gehen, das wird dann einfach wirklich rauslaufen.
Ja.
Und wenn ich das aber mal probiert hatte beim Sitzen oder so, dann war es wirklich so, dass ich Schmerzen hatte, weil meine Blase einfach total gekrampft hat dann wirklich. Mhm. Und ich dann auch wirklich gemerkt habe, sobald ich auf die Toilette gegangen bin, konnte ich die nicht mehr vollständig entleeren. Also dann war es wirklich so, dass dann echt nur ein kleines Rinnsal rausgekommen ist. Obwohl ich gemerkt habe, ich habe Schmerzen und dieser Sturzbach, den man so sich dann so denkt, der dann jetzt vielleicht kommt, der kam aber nicht und das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Deswegen habe ich mir jetzt einfach angewöhnt, wenn ich muss, dann gehe ich halt auch einfach, auch wenn es jetzt alle 10 Minuten ist, aber ich kann nicht gegen die Blase arbeiten. Also was schon Sinn macht, ist halt, wenn man so dieses typische, ich gehe mal jetzt nochmal schnell aufs Klo, obwohl ich gar nicht muss. Das machen ja auch ganz viele. Habe ich früher auch mal gemacht. So dieses, ja, hier ist gerade eine Toilette, ich gehe mal schnell. Und wenn man das zu oft macht, dann ist es schon so, dass man sich das angewöhnen kann, dass man öfter aufs Klo geht, obwohl man gar nicht muss eigentlich. Und das sollte man dann halt möglichst unterbinden, weil das dann halt ganz schnell wirklich psychosomatisch oder psychisch einfach...
Ja, genau. Das ist eine Konditionierung. Ne? Du konditionierst deine Blase dann darauf, dann sofort auch zu müssen, wenn du überhaupt nur denkst, hier wäre noch eine Toilette. Hier könnte ich nochmal auf Toilette gehen.
Genau, das ist übrigens auch der Grund, warum ganz viele Menschen immer sich fast in die Hose machen, wenn sie vor der Tür stehen und den Schlüssel raussuchen, obwohl sie davor gar nicht so dringend mussten. Das ist genau der Grund, diese Konditionierung, was du gerade erwähnt hast. Weil man immer sagt, das Erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, ist pinkeln und dann gewöhnt sich die Blase
sofort.
Das an.
Sofort, ja.
Das ist halt dann die vor der Haustür-Inkontinenz oder die Schlüssel-Inkontinenz.
Also genau.
Das ist echt interessant, ja.
Das kenne ich selber auch. Und dann im Hausflur geht's noch, vor der Eingangstür dann schnell aufschließen, noch nicht mal Schuhe aus und gleich auf Toilette. Obwohl, wenn man noch draußen rumgelaufen wäre, hätte man bestimmt noch 30 Minuten ausgehalten.
Genau, ja.
Und hast du dir auch, also jetzt nicht Selbsthilfegruppen gesucht unbedingt, aber vielleicht auch mal dich mit anderen ausgetauscht, die auch eine Reizblase hatten?
Also ich habe witzigerweise in meinem engen Freundeskreis, so zwei sehr gute Freundinnen von mir, die haben auch jetzt nicht so diese klassische Reizblase, aber so dieses Problem mit dem immer müssen und wahnsinnig dringend müssen und dann eventuell auch mal mit das, was daneben geht oder so. Das war für mich auch eine wahnsinnige Erleichterung, dass ich da einfach so offen drüber sprechen konnte. Mit meinen Freunden. Und ich habe halt durch meinen Blog jetzt auch und durch Instagram eben schon viele Menschen, also ich sage jetzt gar nicht, es sind auch Männer und auch gar nicht nur Jüngere, sondern es ist total bunt durchgemischt, die mich halt anschreiben und mit denen ich mich natürlich dann austausche. Mhm. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig, dass ich da, also, dass man da halt offen drüber redet und vielleicht auch ein bisschen drüber lacht und einfach die Angst nimmt und die Scheu nimmt und da so sich gegenseitig austauscht.
Und das ist auch auf Instagram deine Mission, oder? Mit deinem Account.
Genau, also voll. Und ich finde es auch immer echt, auch für mich auch immer total interessant, was für Leute mich dann halt anschreiben, was für Probleme die haben oder was die Ärzte denen halt raten oder was da bei denen halt rauskommt. Das hilft mir ja auch total,
Na klar.
Was Neues zu lernen oder was Neues vielleicht mal auszuprobieren.
Ja, Ich verlinke deinen Account auch auf jeden Fall hier im Podcast in den Shownotes. Dann können alle da mal vorbeigucken und sich austauschen.
Ja.
Abschließend, was würdest du jetzt jemandem raten, der Blasenprobleme hat? Wo kann er sich am besten Hilfe holen? Was kann er als erstes ausprobieren? Also wenn man jetzt sagt, oh, irgendwie das, was du jetzt im Podcast erzählt hast, so geht es mir eigentlich auch.
Also es ist mal ganz wichtig, dass man erstmal guckt, wie lange ist es so und hat sich jetzt rapide verschlimmert oder ist es vielleicht die ganze Zeit schon so? Mhm. Dann würde ich aber, wenn es jetzt, sagen wir mal, vielleicht nach einer Woche immer noch so ist, dann würde ich auf jeden Fall mir einen guten Urologen oder eine gute Urologin raussuchen. Also wenn ich in der größeren Stadt, würde ich schon gucken, dass ich da auf Erfahrungswerte irgendwie schaue und jemanden gehe, der gute Kritiken bekommen hat. Und da ist ganz wichtig, wirklich offen und ehrlich mit dem Arzt oder der Ärztin sprechen, weil es ist wirklich beim Urologen oder bei Urologin anders als beim Gynäkologen. Man kriegt Fragen gestellt, ob man sich in die Hose gemacht hat, wie oft man sich in die Hose gemacht hat, ob man Einlagen tut. Und da muss man einfach offen und ehrlich sein, weil es bringt nichts, wenn man da dann irgendwie rumdruckst und rumlügt, weil man sich schämt. Weil es kann einem halt in der Regel schon geholfen werden oder wenigstens die Situation verbessert werden. Und deswegen ist es wirklich einfach wichtig, offen, ehrlich und vielleicht auch ein bisschen drüber lachen.
Wie ich ja. Das wollen die Ärzte ja auch. Die wollen einem ja auch helfen. Und dafür muss man natürlich dann auch offen sein. Das, was du gerade gesagt hast.
Ich meine, klar, es ist super unangenehm, wenn man dann gerade mit so, ich hatte ganz oft die Erfahrung schon, dass ich in so einem Lehrkrankenhaus, das war so für Studenten, und dann war da wirklich so ein junger Student, der war, glaube ich, echt so alt wie ich und sah wirklich halt aus wie einer von Grey's Anatomy, und mit der dann vor dem, so, das war natürlich, wo ich mir auch dachte, so,
muss das jetzt sein?
Ja, vor allem, weil ich auch wirklich, also ich gehe auch absichtlich immer so meine Frauenärztin, also ich gehe zu einer Frauenärztin, weil ich das als Kind oder als Jugendliche schon so entschieden habe. Ja. Und wenn man dann halt das hat, dann kann man sich aber irgendwann auch nicht mehr aussuchen. Und das
ja, das stimmt. Ich habe aber auch eine Urologin. Ich bin auch zu einer Frau gegangen. Sie hat das so ganz, ganz süß und ganz, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen auch lustig rübergebracht, dass es dann halb so schlimm war, diese Blasenspiegelung letztendlich.
Hast du die unter Narkose gemacht oder
nochmal? Ach krass, so, okay. Genau. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Schiss, weil man liest häufig sowas wie, oh mein Gott, es sind solche Schmerzen, es tut so weh, wo ich auch denke, das ist wahrscheinlich auch wirklich immer individuell, und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei einem Mann natürlich noch viel unangenehmer ist, weil der hat eine viel längere Harnröhre als wir, gar keine Frage. Da brauchst du einfach viel länger, bis du in der Blase bist. Aber man hat einfach auf den Harnröhreneingang so eine Creme bekommen, dass das so ein bisschen taub wird. Genau. Und dann, ich habe schon viel schönere Dinge in meinem Leben gemacht, aber es gab auch schon schlimmere Dinge. Von daher habe ich das Gott sei Dank ganz gut überstanden. Ich fand eher, es war mega unangenehm, als sie dann die Blase gefüllt hat, weil du ja wirklich dann diesen Harndrang bekommst. Und dann denkst du, oh mein Gott, ich liege jetzt hier und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt auf Toilette, und dann lassen sie ja wieder Kochsalzlösung raus, ne? Wenn du sagst, ah, jetzt ist es soweit. Und das war ein stranges Gefühl, aber die Blasenspiegelung an sich war eher interessant, weil ich mitgucken durfte.
Ja, krass. Ich glaube, also das habe ich mich noch, ich habe noch nie eine Blasenspiegelung, also nicht unter Narkose bekommen, deswegen, aber ich.
Okay.
Ich bin bei so einem Harnröhrenabstrich, also das fand ich schon, hat mir den Rest gegeben, und ich bin da auch sehr empfindlich. Also
das ist ja, glaube ich, auch wirklich bei jedem anders. Und vor allem, wenn du natürlich dann auch noch Botox gespritzt bekommst, ist das natürlich nochmal was ganz anderes.
Ja.
Ja, cool. Dann danke für dieses offene Gespräch und
gerne,
auch für deine Mission, dass du da die Reizblase, also auch so die Scham davor durch deinen Account und auch durch das Buch natürlich jetzt minderst. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig.
Ich hoffe, dass ich vielen Leuten irgendwie helfen kann und dass sie sich nicht mehr so alleine fühlen mit ihrer Problemblase.
Sehr schön. Cool. Ich verlinke alles hier unten im Podcast, und dann hat es mich gefreut, und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
Den wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. War toll.
Gerne. Ciao.
Tschüss.
Und wir sind leider schon wieder am Ende der heutigen Folge. Aber bevor du mich jetzt bis zum nächsten Sonntag verlässt, wollte ich dir noch gerne die aktuellen, brandneuen, brandheißen News erzählen. Und zwar wird es im Juni einen intensiven Prüfungsvorbereitungskurs geben. Also wenn du im Oktober zur Prüfung gehst und deine Heilpraktikerprüfung meistern möchtest, dann schau unbedingt einmal in die Shownotes rein. Ich habe dir hier alle Infos verlinkt. Ich hoffe sehr, die Folge hat dir gefallen und wenn, dann bewerte doch diesen Podcast mit 5 Sternen auf Apple Podcast oder schenke mir ein Abo auf Spotify. Mehr Tipps und Tricks und Informationen findest du wie immer auf meinem Instagram-Account natürlich Ellie mit UE oder aber auch, wenn du jemanden zum Lernen brauchst oder Fragen hast, komm in unsere kostenlose Lerngruppe, Heilpraktiker-Lerngruppe bei natürlich Ellie. Alles klar? Ich freue mich auf nächste Woche Sonntag mit dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dann!